Eigentlich wundere ich mich, dass Sie heute Abend da sind. Fürbitte, ist das nicht etwas Superformes? Ich weiß noch, wenn mein Vater heimkam, der war Parlamentarier im ersten nordwürttembergisch-nordbadischen Landtag und uns von der Familie fast angeschrien hat. Habt ihr denn nicht gebetet? Habt ihr nicht den Himmel gestürmt? In der Fürbitte. Damals ist noch zahm in der Politik zugegangen. Aber er hat gesagt, ihr ahnt nicht, was für ein Heer von dämonischen Mächten drinsteckt. Fürbitte für Politiker, so schreibt es Apostel Paulus. Wir sollen bitte Fürbitte tun für alle Könige. Nicht? Heute haben wir nicht mehr König, da in Monaco ist nur so ein Fürst. Weiß mal, wie eine Frau eines Industriellen in Ulm zu mir kam, heulend, hat gesagt, sie haben im Gebet gebetet, gib denen, die Verantwortung tragen in Regierung und Wirtschaft, einen Sinn für Verantwortung. Dann hat sie gesagt, das hat mein Mann. Aber der hat wochenlang schlaflose Stunden nachts, wenn er ein paar Leute entlassen muss. Warum beten Sie nicht für die Leute, die Verantwortung tragen müssen, dass sie es tragen können? Tun wir wirklich Fürbitte für die Richter, die Überlasteten, für die Lehrer, die es heute schwer haben in den Schulklassen, für die Erzieherinnen, für die Bürgermeister, für die Stadträte? Fürbitte ist was ungeheuer Praktisches, nicht was Superfrommes. Wenn Sie mal ins Krankenhaus kommen, Sie sind froh für jeden, der zu Ihnen sagt, ich denke an dich. Und Sie hoffen, dass der nicht bloß denkt, sondern dass das heißt, ich bete für dich, ich tu Fürbitte. Und ich garantiere es Ihnen, es gibt keinen Bereich, da wir als Christen so schuldig werden, wie mit dem, dass wir Leuten versprechen, ich denke an dich, ich bete für dich, und vergessen's total. Wie oft habe ich für meine Patenkinder gebetet? Ich habe es versprochen am Taufstein, dass ich für sie bete. Geschenke haben geschickt an Weihnachten am Geburtstag. Damit ich da als schlechter Onkel dastehe, aber habe ich gebetet. Für sie. Für bitte. Es wäre so ungeheuer praktisch, auch beim Gemeindeaufbau, wie wir heute Menschen erreichen können. Ich habe auf meinem Schreibtisch eine riesenlange Gebetsliste, die wird immer länger. Schreibe ich die Menschen drauf, die sagen, denk doch an mich, bet für mich. Der Vater, der sagt, bet auch für meinen Sohn, dass er Anstellung kriegt. Die Eltern, die für ihren Sohn beten, der in der Nervenklinik in Tübingen ist, bet für ihn, dass er wieder zurechtkommt. Den Missionar, die Lehrkräfte der Freien Hochschule, viele von Dingen, zerrüttete Ehen. Es ist gut, wenn man Namen aufschreibt und einfach im Gebet sagt, Herr Jesus, ich sagte die Namen. Das können Sie nicht länger machen als 3-4 Wochen, wenn Sie es ernsthaft machen, als dass Sie dann auch mal anrufen und sagen, Heinz Ulrich, wie geht's denn deinem Sohn jetzt? Und dann müssen Sie sich darauf gefasst machen, das gibt ein Telefongespräch, an dem die Telekom die reine Freude hat. Das dauert nämlich mindestens 20 Minuten. Dass es aus Menschen herausbricht, da nimmt endlich einer Anteil. Und dann können Sie nicht anders, als dass Sie nach einer Zeit einen Brief schreiben und merken, den Menschen sollte ich besuchen, diese Eltern, diese zerstrittenen Eheleute. Und da muss ich auch viel Zeit haben. Heute ist die wichtigste missionarische Aufgabe, dass wir Anteil nehmen an Menschen. Vielleicht gar nicht viel mit den Schwätzen. Auch kein wunderbares Gebet aus dem Herzen, selbst wenn wir es können, sondern Vater unser mit ihnen beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Erlöse uns vom Bösen. Wissen Sie, ein Gebet, das die nachbeten können. Anteilnahme, ausgelöst durch Fürbitte, probieren Sie es mal, dass Ihnen Nachbarn, Menschen, ach, die Verkäuferin, die so krumm mir komme ist, die doch vollständig übermacht ist, beten Sie mal für sie und fragen Sie mal Sie beim übernächsten Mal, wie geht's Ihnen heute? Anteilnahme. Und jetzt soll ich nach dem von Mose erzählen, warum denn eigentlich? Ist doch so weit weg, wir könnten noch viel mehr praktische Dinge nennen, warum jetzt gerade von Mose? Weil in der Bibel immer wieder Mose als Fürbitter erwähnt wird. Psalm 99, Mose und Samuel standen vor mir und beteten und ich erhörte sie. Jeremia 15, selbst wenn Mose und Samuel vor mir stünden und für dieses Volk beten würden, spricht Gott, würde ich sie nicht erhören. Als herausragende Beter, Mose und Samuel. Psalm 99, Jeremia 15. Schlagen wir jetzt nicht auf, wir müssen noch viel mehr aufschlagen. Wenn Sie früher biblische Bilderbücher gesehen haben, in meiner Jugendzeit war noch Schnoff und Karolsfeld dran oder Scott-Büchlein, eindrücklich immer diese Geschichte, 2. Mose 17 erzählt, als die Amalekiter kamen und das kleine Wüstenvölklein Israel diesen Flüchtlingstreck erledigen wollten. Da haben sie zu Mose gesagt, komm, geh auf den Berg hinauf und bet für uns. Und Mose hat zum Herrn geschrien, die Hände ausgestreckt, so wie man heute noch in Israel betet. Probiert es mal, wie lange es aushaltet. Wenn man in der Schulklasse, wenn der Lehrer sagt, hebt mal das Plakat vor dahin, nach 3 Minuten fangen schon die Hände zu zittern an, gell? Sie können vorstellen, dass der Mose nach einer halben Stunde wird, denkt, oh, das halte ich nicht mehr aus. Und im gleichen Augenblick wurde Israel zurückgeschlagen. Da ist schließlich der Aaron und der Hur gekommen und haben ihm die Hände hochgehalten, bis Israel den Sieg davongetragen hat über diese Feinde, die es vernichten wollten. Mose als Fürbitter. Könnt ihr noch viel Geschichten erzählen, selbst als Gott die Plagen kommen ließ über den Pharao und sein Volk und Mose schrie zum Herrn, dass die Frösche weggingen und der Herr erhörte ihn. Als die Miriam, die eigene Schwester, gesagt hat, der Mose ist da auch nichts Besonderes, wir sind da auch was, hat Gott gesagt, Mose ist der, mit dem ich rede, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Diese Ehre könnt ihr euch nicht einfach nehmen. Und plötzlich war die Miriam weiß vor Aussatz im Gesicht, vertrocknete, verkarstete Haut. Und Mose schrie zum Herrn, Herr, erbarme dich. Der hat nicht gesagt, jetzt geschieht es gerade recht. Es war ein Beter, der sich nicht mitreißen ließ vom Zorn, wie es bei mir manchmal geschieht. Herr, erbarm dich. Da könnte ich noch viele Geschichten erzählen von Mose, aber jetzt müssen wir Bibel aufschlagen.
Haben Sie mitgebracht?
Gebrauche Bibeln. 2. Mose 33. 2. Mose 33, wenn Sie es nicht dabei haben, bitte ich Sie, morgen zu Hause nochmal aufzuschlagen. Vor 2. Mose 32 sogar. Fängt damit an, dass Israel in dem Augenblick, als der Mose vor Gott war auf dem Berg Sinai, sagt er, der alte Mann kommt nicht mehr, dem ist was passiert, aber wir brauchen doch irgendeinen Gott. Religion hin oder her, ob Moslem oder Hindu oder Jesus, ist ganz egal, irgendwas. Und dann sich ein goldenes Stierbild gemacht und haben es angebetet. Und als der Mose zurückkam vom Berg Gottes, von der Begegnung mit Gott, als Gott mit ihm geredet hatte, wie ein Mensch mit seinem Freund redet, sieht er, was passiert ist. Gerade hat Gott zu ihm gesagt, ich bin der Herr, dein Gott Israel. Sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bumm, schon vorbei. Und da sagt Gott zu Mose, ich sehe, dass dies Volk ein halsstarriges Volk ist. Vers 9 in 2. Mose 32. Lass mich, Mose, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Komm, ich fange mit dir nochmal an, wie einst mit dem Abraham. Komm, die kannst du doch vergessen. Aber mit dir fange ich an. Der Abraham hat noch nicht mal einen Sohn. Ich habe gesagt, ich will dich segnen. Mit dir fange ich nochmal an. Und der Mose hat nicht gesagt, ach, das ist aber schön. Du hast völlig recht, lieber Gott. Mit mir kann man gut anfangen. Nein. Mose flehte vor dem Herrn, seinem Gott. Ach, Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt? Kehr dich ab von deinem grimmigen Zorn. So kann man beten. Lieber Gott, lass doch das nicht zu. Lieber Gott, nein. Du hast uns doch geliebt. Du hast uns doch angenommen. Du hast deinen Weg mit mir gegangen. Und jetzt müssen wir Seite umschlagen bei mir, die Schlussverse vom Kapitel 32. Am nächsten Morgen, ab Vers 30, am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zum Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, Herr, das Volk hat eine große Sünde getan. Sie hatten sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch diese Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus dem Lebensbuch. Das war nicht blemblem. Vorher hat Gott gesagt, anstelle vom Volk nehme ich dich. Und jetzt sagt Mose, lieber mach mich kaputt als dieses Volk. Lieber lösch meinen Namen aus deinem Lebensbuch, aber die nicht. Wissen Sie, was ein Bürge ist? Da kann man sich gewaltig Finger verbrennen, wenn man eine Bürgschaft macht. Dass man mit seinem ganzen Eigentum stehen muss, wenn man sich verbürgt hat. Und der Mose verbürgt sich mit seinem Leben, mit seiner Familie: Herr, tilge uns aus. Aber dies Volk lasst leben. Das heißt in den Psalmen, und Mose trat in die Bresche. Auch ein alter Ausdruck. Er hat das Volk und Gott zusammengehalten, lieber schmeiß mich weg. Jetzt kommt es interessant, der Herr aber sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt, so geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe, siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, ich möchte fast ergänzen, auf meine Weise, wenn meine Zeit kommt. Es kommt das, was der Herr Krieb vorher gesagt hat. Ich bin fest überzeugt, was ich gesagt habe. Auf dem Berg der Verklärung hat Mose zu Jesus gesagt: Ich wollte Bürge sein, stellvertretend fürs Volk, aber ich war da hauptlos ein sündiger Mensch. Mir ist der Gaul durchgegangen, da am Haderwasser. Wie oft war ich zornig. Ich konnte kein heiliger Bürge sein. Aber Jesus, du bist der Gerechte. Du musst in die Bresche treten. Für die Menschen. Du musst ihre Sünde tragen. Das ist der Hintergrund. Mose, ein Fürbitter, der nicht bloß gesagt hat, lieber Gott, hilf. Sondern lieber Gott, lieber lösch mich aus, der mit seiner ganzen Existenz hinter seinem Gebet stand. Lieber Gott, halt dich zu diesen Menschen, lieber gebe ich mein ganzes ewiges Heil auf. Jesus, ein Fürbitter wie Mose, so steht es über dem heutigen Abend. Als Jesus sein Leben hingegeben hat, am Abendmahl hat er gesagt, für euch, für die vielen, ist die Menschheit gemeint. In Israel rechnet man so. So wie die kleinen Kinder im Kindergarten sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viele, viele. Die vielen sind die, alle. Geb ich mein Leben hin? Und was hat Jesus sterbend gemacht? Jesaja 53 heißt, er hat für die Übeltäter gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als neben ihm der mit ihm gekreuzigte Mörder gesagt hat, leg eine Gedenkminute ein, wenn du in dein Reich kommst, hat Jesus deutlich gemacht, ich bin nicht zuständig für Gedenkminuten. Du wirst mit mir im Paradies, in der Welt Gottes sein. Das hat Jesus sterbend gemacht für uns. Jesus, der große Fürbitter. Jetzt müsste man auch viel erzählen. Als der Petrus gesagt hat, Herr Jesus, auf die andere kannst du nicht verlassen, aber ich bin da wie der Pfennig, so ähnlich hat es gemeint mindestens. Ich werde, wenn alle dich verlassen, ich bin da. Hat Jesus gesagt, Petrus, der Teufel, der Satan, begehrt dich. Er möchte dich sichten wie den Weizen. Seit den alten Ägypter gibt's beim Dreschen zwei Vorgänge. Durch das erste Sieb fällt alles Schwere durch und die Spreu bleibt oben, aber es fällt auch Stein durch mit dem Weizen. Das zweite Sieb, da kommt bloß der Weizen durch und der Dreck bleibt weggesiebt. Somit die Spreu, die hat der Teufel vorher schon. Petrus, du gehörst wirklich zu denen, die gewichtig sind. Aber der Teufel möchte dich heraussieben. Der möchte dich wegkriegen. Und wissen Sie, wie es weitergeht? Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir machen immer so, von meinem Konfirmandenjahrgang sind die meisten ja nicht mehr da, aber ich bin treu dabei. Ich war bei dem Jugendkreis. Ich bin in der Gemeinschaft. Was ich? Der Herr hat mich gehalten. Der hat für mich gebetet, lieber Gott, den darfst du nicht auch umkommen lassen. Sie ahnen nicht, wie viele Gebete in ihrem Leben schon vom Herrn Jesus hinter ihnen her sind. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oder am allerschönsten, Johannes 17, das große Gebet Jesu für seine Leute. Da können Sie sehen, wie Jesus betet. Man sagt, das Gebet des Hohen Priesters Jesus, das hohen priesterliche Gebet. Vater, ich bitte dich für sie. Nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Sie sind dein. Erhalte sie in deinem Namen. Nun komme ich zu dir und rede dies in der Welt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, dass sie dein Wort behalten. Heilige sie in der Wahrheit. Und dann kommt der schönste Vers, ich bitte nicht bloß für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Der Herr Jesus bittet schon für sie, die durch ihre Jugendfreizeiten zum Glauben kommen werden. Die hat er schon im Blick. Die durch euer Posaunenspiel innerlich erfasst werden. Bittet der Herr Jesus, dass es weckert. Ihr Eltern, ihr betet doch nicht allein für eure Kinder. Ich bitte dich, für die, die zum Glauben kommen sollen, die der Herr Jesus schon im Blick. Tolle Fürbitte. Wenn wir vor unseren Konfirmandenjahrgängen stehen, vor unseren Schulklassen, wo es uns Angst und Bange ist als Pfarrer. Vater, ich bitte dich für die, die zum Glauben kommen sollen. Da stehen wir nicht allein. Steht Jesus hinter uns. Der große Fürbitter. Der wieder Mose sein Leben, erst recht wieder Mose eigentlich angeboten hat. Jesus hat es verwirklicht, er ist der Bürger, er ist in die Bresche getreten. Lieber tilgst du mich aus, Gott, aber die Menschen nicht. Mit denen habe ich noch was vor. Und dann, wir haben es ja gehört, wie der verachtete Mose von Gott erhöht, bestätigt war, so ist erst recht Jesus bestätigt worden. Gott hat diesen allerverachtetsten und unwertesten aus dem Grab geholt. Komm, hat ihn herausgestellt. Der lebt. Was tut er? Ein Kind in Afrika hat seine Mutter gefragt, was hat eigentlich Gott gemacht nach dem 7. Schöpfungstag? Da war doch alles gemacht. Der afrikanische Bischof Festo Kivengere hat uns immer lächelnd diese Geschichte erzählt. Und dann hat das Kind gar nicht die Antwort der Mutter abgewartet, sondern hat gesagt, oh, I know. He's mending broken things. Ich weiß, der fügt Zerbrochenes zusammen. So wie ein rechter Vater. In meiner Ehe, meiner Kindererziehung, in dem, was ich in der Gemeinde schuldig blieb als Pfarrer, he's mending broken things. Einer meiner schwierigsten Konfirmanden, wo ich gedacht habe, wenn bei einem Hopfen ein Malz verloren ist, na, bei dem, und zwar mit Liebe, hat immer neben mir gesetzt, weil so zappelig war. Und als der Arm um ihn gelegt, dass er ruhig wird, berühmter Schandorfer Ringer, vor 2 Jahren schreibt er mir, Herr Schiffbuch, der Herr hat mich gefunden. Und jetzt hält er sogar altpietische Stunden im Hauskreis. Und er hat gesagt, vielleicht war sogar der Konfirmandunterricht bei Ihnen Anfang. Vielleicht. He is mending broken things. Unser lebendiger Gott fügt Zerbrochenes zusammen, was wir nicht können. Was tut eigentlich der Herr Jesus, wenn er erhöht ist zum Vater? Auferstanden von den Toten, aufgefahren, gen Himmel sitzend zur rechten Hand Gottes. Was tut er da? Ausruhe? Sie kriegen immer nur eine Auskunft, quer durch die ganze Bibel, wo sie aufschlagen. Die Theologen sprechen von der johannäischen Tradition und Apostelgeschichte, lukanische Theologie und paulinisch, und dem kann man sowieso nicht ganz trauen. Jetzt will ich mir ein paar Stellen sagen. 1. Johannes 2. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Wenn sie sagt, ich bin in Ordnung, wenn alles so wäre wie ich, dann wäre es gut, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Denn ob wir wohl sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus, der gerecht ist. Noch gerechter als der Mose, dessen Leben gab es manche dunkle Punkte. Jesus, der gerecht ist, der ist vor dem Vater und, was tut er? Fürsprecher. Der sagt, Vater, nach dem Schiffbuch musst du gucken, der macht gerade wieder die größte Dummheit. Du musst ihn halten. Gib ihm Wort, schick ihn Menschen in den Weg. Fürsprecher beim Vater. Paulus, Römer 8. Christus ist hier, Römer 8, Vers 34, der gestorben ist, ja, viel mehr, der auferstanden ist. Welcher ist bei dem Vater, und wie geht's weiter, und tritt für uns ein. Kein Rechtsanwalt kann so für uns eintreten, sich um unsere Sache so kümmern, wie der Herr Jesus, der vor dem Vater ist. Das ganze Heil, das Jesus uns zugewandt hat, dass er eingetreten ist für uns, ist jetzt komprimiert darin, dass Jesus vor Gott ist und für seine Leute eintritt vor Gott. Denn die brauchen es. Christus ist nicht vollkommen. Die haben nicht Schlimmste hinter sich. Da sind nicht alle Gefahren und Versuchungen dabei, vorbei. Im Gegenteil, wie beim Petrus. Der Teufel sucht uns erst recht wegzukriegen. Und er tritt ein. Hebräerbrief. Ich bin vor einem Jahr drüber gestolpert, seitdem lässt mich's nicht mehr los. Hebräer 8,1. Das ist nun die Hauptsache von unserem Glauben, von dem, was wir reden. Was? Was meinen Sie, was die Hauptsache ist, dass Vergebung der Sünden gibt oder dass Nächstenliebe geübt wird oder dass wir uns um dritte Welt kümmern sollen? Wird heute so verschiedene Antworten gegeben. Was ist die Hauptsache des Christentums? Antwort Hebräer 8, Vers 1. Wir haben einen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel.
Und was er da tut, steht Hebräer 7 und Vers 9, dort tritt er für uns ein. Jetzt, liebe Freunde, lasst uns doch zu denen gehören, von denen der Herr Jesus sagen kann, der möchte zu mir gehören, Vater, für den trete ich ein, für den komme ich auf, der gehört zu meiner Firma. Christen sind nicht Leute, die alles perfekt machen, Christen sind nicht Leute, die eine besondere Strahlkraft haben, aber Christen sind Leute, die mit dem verbunden sind, der vor dem Vater ist und für uns Fürbitte tut. Da möchte ich dazugehören. Ich habe es angewöhnt, in der Seelsorge mit jungen Leuten, die oft umgetrieben sind, ja, glaube ich wirklich, oder machen wir was vor, oder ist das ein Selbstbetrug, klebt dir einen Zettel. Ich habe selber einen. In deinen Geldbeutel, beim Geld ist ganz wichtig, wenn das Geld nahe ist. Gell? Das kann auch unser Gott sein. Wo drin steht, Jesus, ich möchte dir gehören. Mach das schwarz auf weiß fest. Jesus, ich möchte dir gehören. Und dann haben sie das Vorrecht, dass sie nicht bloß zu Jesus gehören, sondern zu dem gehören, der Fürbitte tut vor dem Vater. Und jetzt nochmal zurück zu unserer Fürbitte. Vielleicht darf ich ein Bild sagen. Wir haben zu Hause ererbt vom Großvater eine wunderbare so Perpendikeluhr mit wunderbarem Glockenschlag. Und wir haben ja im letzten Jahr zwei Umzüge hinter uns, als wir den ersten gemacht haben von Ulm nach Korntal. War die Uhr richtig aufgehängt, lotrecht, aber der Pendel ist immer wieder stillgestanden. Und ich verstehe nicht viel von Technik, aber trotzdem, also ich habe so Wasserwaage benutzt, dass das Ding auch ganz bestimmt richtig hängt, aber es hat immer nicht geklappt. Und dann kam unser Sohn Ulrich und hat hineingeschaut, da wo ich wegen meiner eingeschliffenen Brille nicht so richtig hinschauen kann, und sagt, ihr habt ja den Pendel gar nicht richtig eingehängt. Da ist ein ganz schmaler Splint, auf den wird wie so eine Zarge eingehängt und dann kann das Pendel mitschwingen. Und das ist mir zum Bild geworden, was unser Christsein eigentlich ist. Wir hängen bei Jesus Christus ein, ich brauche dich, ich habe einen Fürsprecher beim Vater, ich bin sündiger Mensch, ich brauche dich, den Gerechten. Mein ganzes Leben besteht jetzt darin, dass ich mit Jesus mitschwingen darf, mit seinen Gedanken, mit seiner Weisheit, dass ich mit seiner Fürbitte bitten kann. Das braucht doch keine ausführliche Gebet sein. Beim Christkindle müssen Sie einen schönen Wunschzettel schreiben. Bei Jesus doch nicht. Dürfen Sie ein paar Namen sagen. O Herr, ich selber und Ihren Angst. Ihre einzelnen Punkte noch hineinnehmen in die Fürbitte Jesu. Sie dürfen mitschwingen mit dem, der vor dem Vater für uns bittet. Der Jesus macht es uns so einfach, wie man mit ihm verbunden sein kann, dass wir einfach ihm das so mit ein paar Stichworte sagen, was uns umtreibt an Dank, der schöne Tag, und dass mir den Menschenweg geschickt hast, und dass bei unserer Tochter jetzt geklappt hat, da. Und dass die Krankheit weg ist. Ich darf alles, was mein Herz bewegt, sagen und im Dank mitschwingen für den, der vor dem Vater ist. Und bitten und fürbitten, Namen sagen. Jetzt fangen Sie es doch auch wieder richtig an. Im Alten Testament steht eine schöne Geschichte, die meisten von Ihnen kennen sie. Dem Abraham wird gesagt, also du, mit Sodom und Gomorra ist aus. Also das wie es da zugeht, ich bin jetzt fast zu sagen, da geht's ja zu, wie in der Bundesrepublik im Jahr 97, nicht? Na, so schlimm ist in Sodom und Gomorra nicht zugegangen. Aber Gott hat gesagt, das kann ich nicht dulden auf dieser, das wird untergehen. Und da hat Abraham gesagt, fürbitte. Lieber Gott, wenn es 50 Gerechte in der Stadt gibt, dann kannst du die Stadt nicht einfach mit Stumpf und Stiel ausrotten. Und Gott sagt, ja, wenn es 50
Gerechte gibt, dann nicht. Und Abraham hat gesagt, das ist Lot, seine Frau, die Töchter, die Schwiegersöhne und Knechte. Vielleicht sind es noch bloß 45. Ja, wenn auch bloß 45 da sind, 45 Gerechte, bringe ich die Stadt nicht um. Und Abraham in seiner Fürbitte geht runter bis auf 10. Ja, aber wenn 10 Gerechte da sind, dann wirst du die Stadt nicht zerstören. Um der 10 Gerechten willen. Viele Ausleger, sie können x Predigten hören, die halt 20 Minuten Vortrag, dass man doch im Gebet nicht so handeln darf. Wisst ihr, was der Fehler vom Abraham war, dass er nicht weitergemacht hat? Dass er nicht gesagt hat, lieber Gott, wenn es in dieser Welt bloß noch einen Gerechten gibt, vielleicht gar nicht in Sodom, einen Gerechten, wirst du dann dein Gericht kommen lassen. Der Abraham hat gar nicht weit genug gebetet. Um des einen Gerechten willen wird aller Fluch aufgehoben. Gibt's Befreiung von Schuld? Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Jesus, der gerecht ist, der ist jetzt vor dem Vater. Der eine große Gerechte. Und bittet für uns. Ich möchte Sie herzlich einladen, dass Sie heute Abend das mitnehmen. Herr Jesus, ich möchte zu denen gehören, die das Vorrecht haben, dass du für uns bittest. Der katholische Pater Sartori, ein grundgescheiter Mann, Dr. Thomas Sartori, hat mal gesagt, das Schöne an der katholischen Kirche ist, dass es Fürbitter gibt. Die Heiligen, die Vollendeten, die eine besondere Nähe zu Gott haben. Josef und der Anton. Und ich denke, bei dem Vortrag, es war in der Stuttgarter Technischen Hochschule damals noch, oh, bin ich froh, dass er der Anton nicht braucht. Und die heilige Cäcilie oder was, auf die ist kein Verlass. Vielleicht kommt doch noch raus, dass im Leben auch was Dunkles war. Aber wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Für wen ist der da? Für die Vollkommenen? Für die Guten? Für die alles, die perfekt machen? Nein, für Leute wie der Petrus, der vom Teufel versucht wird. Für Leute, die sagen, Herr, in meinem Leben ist Schuld. Dieser da. Und bittet für uns, Vater, lass sie nicht umkommen. Vater, hilf ihnen heraus aus dem Dreck. Und sie werden es merken, was diese Fürbitte für einen Wert hat. Früher hat man gesungen, dass mein Bürge für mich spricht. Das ist meine Zuversicht. Sie können Angst haben, wenn Sie auf die eigene Kraft bauen, bis zum letzten Minute des Lebens. Ob ich nicht doch im letzten Moment meinen Glauben aufgebe, wenn die Schmerzen so schwer werden, ob nicht ein Fluch über meine Lippen kommt, ob nicht alles bloß ein Gedankengebilde ist, was ich mir vorgemacht habe, Selbsttäuschung. Nein, mein Glaube ruht darauf, dass mein Bürge für mich spricht. Aber wenn aus meinem Mund bloß eine Dummheit kommt, wenn ich auf dem Operationssaal betäubt bin, Angst habe, was für ein Wust von Dreck rauskommt, das ist nicht entscheidend, dass mein Bürge für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Wir wollen beten. Herr Jesus, darum bitten wir dich. Du weißt, wem es heute Abend ernst darum ist, dass er zu denen gehören kann, für die du sprichst, für die du beim Vater Fürbitte tust, für die du eintrittst. Und wir dürfen zu dir kommen mit all unserer Schwachheit, mit unserem Kleinglauben und Angst, weil du für solche Leute da bist. Herr, reißt du uns heraus aus der Trägheit und Unentschlossenheit unseres Lebens und hol uns hinein in die große Gewissheit mit dir, Herr, in der ewigen Welt.